Lesung von RBB Kultur.
Als sie fertig ist, sagt Papa, dass er mit dem Abu von Kabir und Khadifa in die Krankenhäuser geht. Ma, ihre Ami und ich sollen nach Hause gehen. Ich habe keine Angst vor Leichenhallen, sage ich. Ich habe in Police Patrol welche gesehen. Es gibt dort eiskalte Kühlschränke aus Metall, die nach Sagrotan riechen. Die Erwachsenen sehen erschrocken auf, als hätte ich ein Wort ausgesprochen, das niemand laut sagen darf, weil es Unglück bringt. »Hilf lieber, deiner Ma im Bazar nach Runu zu suchen«, sagt Papa. Er steigt mit dem Abu von Kabir und Khadifa in eine Autorikscha, die sie zu den Krankenhäusern bringen soll. Ma, die Ami und ich machen uns auf den Weg zum Boot-Bazar. Fahrzeuge rasen an uns vorbei, aber sie sind nicht mehr laut. Zwischen mir und dem Rest der Welt steht eine Wand aus Glas. Im Boot-Bazar gehen Ma und ich alle Gassen ab und fragen nach Runu Didi. Immer wieder beschreiben wir sie. »Sie ist 12«, sagt Ma. »In 3 Monaten 13«, sage ich. »Ich habe 1 Monat nach Didi Geburtstag. Das Haar mit einem weißen Band zum Pferdeschwanz gebunden«, sagt Ma. »Graubrauner Salwar Kamis«, sage ich. »Die offizielle Schuluniform.« »Ungefähr so groß«, sagt Ma und zeigt auf ihre Schultern. »Schwarz-weiße Turnschuhe«, sage ich. »Braune Schultasche.« Wir haben kein Glück. Aber es ist besser, als zu Hause rumzusitzen. Ständig ruft Ma Papa an. Und jedes Mal, wenn er nichts sagt, atmet sie erleichtert auf. Ich bete zu Gott, Mäntel und allen Geistern, die sich im Boot-Bazar rumtreiben und deren Namen ich nicht kenne. Ich will nicht, dass Runu Didi in einer Leichenhalle liegt. Bitte, bitte, bitte. Wir gehen in die Tekka-Gasse. Der Andawala nimmt gerade eine Ladung Eier von einem Mann entgegen, der seinen Helm nicht absetzt und die Ware in Plastikpaletten auf den Beifahrersitz seines Motorrades geschnallt hat. Quarter und seine Gang machen sich über einen Penner lustig, der betrunken auf dem Boden liegt und döst. Sie stoßen ihn mit den Füßen in die Rippen. Quarter nimmt an keiner Prüfung teil. Deshalb ist heute ein Tag wie jeder andere für ihn. Ma fragt Quarter nach Runu Didi. Ich glaube nicht, dass Ma weiß, wer er ist. Quarter dagegen weiß sehr wohl, wen Ma meint. Sein Mund wird breiter. Er schnippt mit den Fingern seine Lakaien herbei, dann zieht er ein Handy aus der Gesäßtasche seiner schwarzen Jeans und scrollt darin auf und ab. Falls er derjenige war, der Runu Didi entführt hat, kann er es gut verbergen. Er wirkt extrem überrascht. »Sie ist die Läuferin, stimmt's?« sagt er, ohne den Blick vom Handy zu nehmen. Ma nickt, vielleicht schockiert, dass Runu Didi berühmt ist. Quarter sagt, wir sollen warten, geht hin und her und ruft alle möglichen Leute an. Er befiehlt seiner Gang, Runu überall zu suchen. Dann stellt er sich Ma als Sohn des Pradhan vor.
»Mein Vater ist sehr besorgt über das, was in eurem Basti vorgeht«, sagt er. »Er wird alles tun, um euch zu helfen.«
»Könnte dein Vater nicht mit der Polizei sprechen?« fragt Ma.
»Das wird er«, sagt Quarter. »Geht jetzt nach Hause. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich.«
Ich erzähle Ma von Samosa und dass er Fährten verfolgen kann. Ma hört kaum hin. Sie sagt nur, halt dich von Straßenkötern fern, die haben die Tollwut. Wir kommen an Dutarams Teestand vorbei und ich erkläre ihm, dass Runu Didi verschwunden ist.
»Was ist bloß los mit dieser Welt?« sagt er. »Wer tut unseren Kindern sowas an?«
Seine Kinder sind in der Schule, außer Gefahr, und nicht mal im Basti. Er fragt Ma, ob sie einen Tee möchte. Gratis, versteht sich. Aber sie lehnt ab. Samosa kommt unter seinem Karren hervor, schüttelt die Reste von gemahlenem Koriander ab, die der Samosa-Verkäufer aus Spaß auf sein Fell gestreut hat, und schnüffelt an mein Bein. Samosa kann Runu Didi finden, indem er mich beschnuppert. Wir sind Geschwister. »Wo ist sie?« frage ich Samosa und schubse ihn vorwärts. »Komm her, Jay«, sagt Ma. Samosa verkriecht sich wieder unter dem Karren.
Meinetwegen kann er Runo Didi nicht finden. Ich stinke zu sehr.
Wir suchen überall nach Runo Didi. In der Umgebung des Bazars und auf der Müllkippe, wo wir die Müllkinder und den Flaschenbadger nach Didi fragen. Ich überlege, wer sie entführt haben könnte. Der Fernsehtschatscher kann es nicht gewesen sein. Er sitzt im Gefängnis. Der picklige Junge nicht. Und Quarter auch nicht. Denn der wusste nicht mal, dass Didi verschwunden ist. Bleiben nur die Djinns. Und Verbrecher, die ich nicht kenne. Mars Tränen schneiden Furchen in ihre Wangen und um die Lippen, die aussehen, als würden sie allmählich blau. Sie stützt sich auf mich, als wir endlich nach Hause gehen, und unter ihrem Gewicht kippe ich ein wenig zur Seite. Die Nachbarn starren uns an. Zu Hause nimmt Ma Runo Didis gerahmte Urkunde aus dem Bündel neben der Tür mit unseren Wertsachen und wickelt sie aus den Dupattas. Weißt du noch, wie Runo die bekommen hat? Ich erinnere mich nicht. Ma kommt nur selten in unsere Schule. Deshalb glaube ich nicht, dass sie Didi je hat laufen sehen. Eine ihrer Mannschaftskameradinnen hatte an dem Tag den Stab fallen lassen, sagt Ma. Aber Runo war so schnell, dass ihre Mannschaft am Ende trotzdem gewann. Jemand klopft an unsere Tür. Es ist Fatima Ben. Sie nötigt Ma einen Henkelmann mit Essen auf. Roti Sobji. Nichts Besonderes, sagt sie. Sie erzählt von Büffelbaba. Seit ich ihn so gefunden habe, steht mein Herz in Flammen, sagt sie. Wer würde so etwas tun und warum? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was ihr jetzt durchmacht, natürlich nicht. Als sie weg ist, stellt Ma den Henkelmann aufs Regal. Auch Shanti Chachi hat uns was in Alufolie eingepackt. Puris. Dein Lieblingsessen, Jay. Ich lege ihre Gabe auf Fatima Bens Henkelmann. Ma und Shanti Chachi gehen nach draußen, um ein Erwachsenengespräch zu führen. Ich werfe einen Blick auf Runo Didis Bücher, die an der Wand aufgestapelt sind. Ihre Kleider hängen an Nägeln in der Wand. Die Trainingshose liegt auf einem Schemel und wartet auf Freitag, wenn der nächste Yoga-Unterricht ansteht. Ich kann Runo Didi in ihren Kleidern riechen. Und auch in dem Kopfkissen, das in der Mitte noch vom Gewicht ihres Kopfes niedergedrückt ist. Wenn ich lange genug drauf gucke, wird sie der böse Djinn oder derjenige, der sie entführt hat, wieder freilassen. Ich gucke. Und gucke. Meine Augen schmerzen, aber ich wende den Blick nicht ab. Runo. Als die Schulglocke läutete, stürmten alle aus dem Klassenzimmer. Nur Runo blieb hinter ihrem Pult stehen und nahm sich Zeit mit ihren Schulbüchern, strich die Eselsohren glatt und zupfte an den Falten ihrer Dupatta, bis sie ein klares V auf ihrer Brust belitten. Sie spürte den frisch gestärkten Stoff der Schuluniform auf der Haut. Sie hatte sie sorgfältig über Stunden in Reiswasser eingeweicht, sie anschließend ausgespült und auf die Wäscheleine gehängt, wo sie langsam getrocknet war und sämtliche Gerüche der Gasse aufgesogen hatte. Gewürze, Smog, Ziegenkot, Kerosin, den Rauch von Holzfeuern und Bidis. Was es da für einen Zweck habe, sie zu waschen, jammerte ihre Mutter immer. Wenn Runo am Abend ihr Training beendet habe, werde sie doch ohnehin wieder feucht und klebrig sein vom Schweiß. Ihre Mutter verstand nicht, warum Runo so viel Wert darauf legte, dass ihre Sachen auch nur ein paar Stunden so aussahen, als seien sie von einem Bügelwaller geblättet worden. Ma verstand sie einfach nicht. Niemand verstand sie. Jetzt stand Runo in dem leeren Klassenzimmer, dessen Wände mit Spinnweben bedeckt und von tintenbefleckten Fingern beschmiert waren. Die Ränder der Tafel waren rissig, ihre Oberfläche weißlich von der Kreide vieler Jahre. Schwaden von Smog wanden sich wie wilde Ranken durch Fenster, die nicht richtig schlossen. Sie sah für sich ein Leben voraus, das nichts als eine Reihe von Missverständnissen wäre, und hasste sich und die ganze Welt dafür. Sie berührte die Wange, da, wo ihr Vater sie letzte Nacht geschlagen hatte. Jetzt noch konnte sie den Schlag hören, sah die Hand, die ausholte, und die Luft zerriss, als sie auf sie zukam. während sie nur dastand und sich nicht rühren konnte. Dieser Augenblick der Erniedrigung hatte zum Glück keine Spuren auf ihrer Haut hinterlassen. Trotzdem wünschte sie sich fast, dass ihr Gesicht entstellt wäre. Dann könnten selbst Fremde sehen, dass man als Mann nicht sternhagelvoll sein musste, wie Darulalu, um ein schlechter Vater zu sein. Sie war fest entschlossen, nicht nach Hause zurückzukehren, weder heute noch jemals. Nie wieder würde sie Ohrringe tragen, weder heute noch jemals. Mit den Schulbüchern in der Tasche ging sie hinaus in den Gang, wo ihr Bruder gerade vor seiner Freundin Paris, die 100-mal klüger war als er und es ihn auch wissen ließ, fröhlich die Ereignisse des letzten Abends ausposaunte. Und dann hat er Runu Didi ins Gesicht geschlagen. Runu erklärte, er solle nicht auf sie warten, und der Esel ließ eine Bemerkung los, die abartiger war als alles sonst. Seit seiner Geburt hatte sie Jay mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung betrachtet. Es kam ihr vor, als federte er die Unvollkommenheiten des Lebens mit seinen Tagträumen und einem Selbstbewusstsein ab, das die Welt Jungs einfach so zugestand, während es beim Mädchen als Charakterschwäche galt oder als Ausdruck mangelnder Erziehung. Zumindest würde sie heute Nacht nicht in dem Geruch verbringen müssen, den er verströmte. Manchmal nach den Metzgern im Budbazar, dann wieder nach Tee und Kardamom. Und im Winter, wenn er sich tagelang vor dem kalten Wasser im Waschraum drückte, nach altem Schmutz. Runu lehnte sich an eine Säule auf dem Gang und sah, wie ihr Bruder wegging. Auf der anderen Seite der Säule stand ein Junge aus ihrer Klasse. Pravin folgte ihr auf Schritt und Tritt. Zum Schulhof, wo sie trainierte, zu den Ausgabestellen für Zucker und Kerosin oder zum Wasserhahn in Bastille, wo die Mutter und sie sich mit Töpfen einen Platz in der Schlange freihielten, um so lange mit Freundinnen zu plaudern. Wenigstens versuchte er gar nicht erst, sie anzusprechen. Sie fühlte sich von der Welt isoliert. Das Gefühl war nicht neu. Sie kannte es schon eine ganze Weile. Während andere Mädchen ihres Alters die eigenen Zerrbilder in den Fensterscheiben anlächelten, war ihr Körper ihr so fremd geworden, dass sie ihn kaum ansehen konnte, wenn sie sich in einem der dunklen Waschräume mit einem Becher kaltem Wasser übergoss. Dass sie Brüste bekamen und einen BH tragen mussten, hatte für ihre Freundin etwas Exotisches. Doch ihr raubten die Periode und die damit einhergehenden Krämpfe nur noch ein Stück ihrer Freiheit. In den Monaten, in denen ihre Mutter es sich nicht leisten konnte, Binden zu kaufen, musste sie zusammengefaltete Tücher benutzen. Und später war es unmöglich, den Gestank nach Blut aus ihnen herauszuwaschen. An solchen Tagen machte sie sich Sorgen wegen möglicher Flecken auf ihren Klamotten. Und die Jungs, sogar die, die der Coach vormittags trainierte, glotzten ihr anzüglich nach, wenn sie lief. Der Trainer verscheuchte sie jedes Mal, aber die Jungs schafften es immer wieder, auf eine Mauer oder einen Baum zu klettern und sie und die anderen Mädchen mit ihren Handys zu filmen und auf ihre Brüste zu zoomen, die, um ehrlich zu sein, noch kaum zu sehen waren. Die Videos gingen dann in der Schule herum, wo die Jungs sie und ihre Mitschülerinnen nach körperlichen Eigenschaften bewerteten und ihre Namen, 5 Sterne, 3 Sterne, 1 Stern, auf die Wände der Toiletten kritzelten, wo alle sie sehen konnten. Runu hob den Riemen ihrer Schultasche an, der ihr in die Schultern schnitt. Sie ließ sich nie anmerken, ob das Ranking der Jungs ihr etwas ausmachte. Trotzdem war es manchmal eine Qual. Warum bekam sie nur 3 Sterne und nicht 4 wie Janvi oder gar 5 wie Mitali? Wieso bekam Tara nur 2, obwohl sie aussah wie Miss Universum? An Tagen, an denen sie ihre neuesten Beurteilungen kundgetan hatten, näherten sich die Jungs ihnen, als glaubten sie, dass ihre Chancen bei den Mädchen am größten wären, wenn deren Selbstvertrauen auf einem Tiefpunkt war. Merkwürdigerweise blieb Pravins Zuneigung für sie von den Graffiti unbeeinflusst. Runu träumte nicht davon, sich zu verlieben. Nicht in Pravin, nicht in die älteren Jungs, die sich aufstylten wie Filmhelden. Und erst recht nicht in Quarta, den Gangster, dessen Blicke jedem Mädchen im Viertel nachjagten. Sie hielt nichts von Romanzen. Sie wollte nichts anderes, als auf das Siegertreppchen steigen und den Kopf senken, um eine Goldmedaille entgegenzunehmen. Landesmeisterschaften? Regionalmeisterschaften, Weltmeisterschaften? Egal. Im Augenblick war sie als Tochter nicht gut genug für ihre Eltern. Und eines Tages würde sie als Ehefrau nicht gut genug für einen fremden Mann sein. Ohne den Platz in der Schulmannschaft würde sie es auch in Zukunft bleiben, obwohl ihr diese Zukunft nur wie eine Möglichkeit erschien, ein Riss im Smog, der Sonnenschein versprach, aber nur scheinbar. »Ist es nicht Zeit für dein Training?«, fragte Pravin, der um die Säule gekommen war und sie endlich angesprochen hatte. Er deutete mit dem Kopf auf eine Ecke des Schulhofs, wo der Trainer gerade mit den Spitzen seiner abgewetzten Turnschuhe den Boden ebnete. Sie trainierte auf einem Spielplatz voller Pinguin-Mülleimer, Wippen und Rutschen und war trotzdem schneller als die meisten Privatschülerinnen. Ihre Schnelligkeit machte sie zu etwas Besonderem. Ohne sie wäre sie ein Nichts, eine Unperson. Der Gedanke fühlte sich an wie eine Hand, die ihr die Rippen auseinanderriss. Ihre Brust schmerzte wie verrückt. Der Kopf pochte. »Geht es dir nicht gut?«, fragte Pravin leise, als könnte er nicht glauben, dass er mit ihr sprach. Sie presste ihren Rücken an die Säule und sah zu, wie die anderen Mädchen im Team, nie würde Harani so schnell laufen wie sie, zu den Anweisungen des Trainers nickten. Runu holte Scharfluft. Das Bild vor ihr krümmte sich und fiel in sich zusammen. Pravin legte die Hand auf ihre Schulter, oberhalb des Riemens. »Runu! Runu!« Seine Stimme vertrieb die Schläfrigkeit, die ihr die Sicht trübte. Sie schüttelte seine Hand ab und verzog den Mund. »Fass mich nicht an! Du wärst beinahe in Ohnmacht gefallen«, sagte er, und die Pickel in seinem Gesicht wurden noch röter. »Lass mich in Ruhe«, sagte sie und sprintete über den Schulhof. Der Trainer nickte ihr zu und rief, »Ich wusste, dass du noch kommen würdest.« »Ich bin nicht da«, sagte sie und hätte bei dem Satz schon beinahe losgeheult. »Ich will keine Zuschauer, wenn meine Mädchen trainieren«, sagte der Trainer, und seine Stimme war genauso streng wie immer. »Wenn du nicht mitmachst«, er zeigte auf die anderen Mädchen, »dann geh jetzt.« Ihre Mannschaftskameradinnen schnauften, keuchten und sahen sie verwirrt an, als sie die Hand hob, in einer vagen Geste, die, sie hoffte es, Hallo und Auf Wiedersehen in einem war. Sie waren ihr Stamm, selbst Harini, diese peniblen Mädchen, die gleichzeitig ihre Rivalinnen waren, die rannten, weil sie ein Stipendium brauchten oder sich aufgrund ihrer sportlichen Leistung eine Beamtenstelle nach dem Abschluss erhofften. Sie betrachtete sie voller Neid. Sie dachte daran, wie sie gemeinsam zu den Wettkämpfen gefahren waren, wie sie schöne Geheimnisse, schlimme Geheimnisse und beschämende Geheimnisse geteilt hatten und wusste nicht, was sie ohne sie machen würde, ohne Hoffnung und ohne Träume. Der Himmel hing tief über dem Dach der Schule. Sie verließ den Schulhof und bog in die Gasse ein. Bonbonpapierchen und grell glänzende Aluschalen raschelten auf dem Boden. Die Gasse war wie leergefegt. Die Straßenhändler hatten ihre Karren dorthin gezogen, wo es Kundschaft gab. Sie fühlte sich auf beängstigende Art einsam. Und das nicht wegen der bösen Djinns, die ihrem Bruder so viel Sorgen machten, oder der Männer, die zu viel Desidado tranken und dann versuchten, jede Frau, die vorbeikam, in den Hintern zu kneifen. Schließlich war sie eine Athletin. Ob die Eltern ihr erlauben würden, weiter zu trainieren, wenn die Entführungen ein Ende hatten? Sie stellte sich vor, wie ihr Vater sagte, »Jemand muss Jane Nachhilfe in Mathe geben.« Und ihre Mutter, »Jemand muss abends Wasser holen.« Es war, als existierte sie nur, um sich um ihren Bruder und den Haushalt zu kümmern. Und später wäre es der Ehemann, und ihre Hände würden nach Kuhfladen riechen, die sie zum Kochen brauchten. Ihre eigenen Träume zählten nicht. Anscheinend erkannte niemand den Ehrgeiz, der sie antrieb. Niemand konnte sich vorstellen, dass aus ihr etwas wurde. Als sie im Bootbazar ankam, blieb sie kurz stehen, um ihren Pferdeschwanz fester zu binden. Auf den mit Pan beschmierten Wänden ringsum pappte Werbung für Computerschulungen, Prüfungen im Bank- und Versicherungswesen, Nachhilfe, neben Wahlplakaten. Die lüsternen Blicke der Gemüseverkäufer mit ihren Karotten, Radieschen und Paprika nervten. Sie wünschte, sie wäre ein Junge, denn die konnten auf Leitungsrohren sitzen und Bidis rauchen, ohne dass irgendwer Notiz davon nahm. Sie betrat ein Stoffgeschäft, wo die Verkäuferin sie misstrauisch beäugte, als sie sich umsah. Runu bat sie, ihr eine Bluse aus einem Regal hinter dem Tresen zu zeigen. Sie war so blau wie das Meer. Sie hatte das Meer im Fernsehen oft genug gesehen. Die Verkäuferin zögerte. Ihre Blicke fragten, was jemand in einer so schäbigen Uniform mit einem so glänzenden Stoff anfangen wollte. Runu erfand eine Geschichte von einer Hochzeit, zu der sie eingeladen war. Dabei dachte sie an ihre Mannschaftskameradinnen, die in diesem Moment trainierten. Sie vermisste den Geschmack von Staub in ihrem Mund, das raue Gefühl von Sand in den Augen und das Pochen ihres Herzens. Die Bilder schoben sich in ihre Geschichte von der falschen Hochzeit. Und die Verkäuferin fragte, »Die Braut ist weggelaufen? Was ist denn nun mit der Hochzeit?« Sie musste laut vor sich hingesprochen haben, ohne es zu merken, so wie man gelegentlich im Schlaf redet. Verlegen befühlte Runu den Stoff und sagte, es ist doch nicht das Richtige. Dann drehte sie sich um und lief aus dem Laden und dem Bazar, bis sie zur Schnellstraße kam. Mit Schultern und Schultasche rempelte sie wildfremde Männer und Frauen an, rannte ein kleines Kind um, das hinfiel und losbrüllte, obwohl es unverletzt wirkte. Seine Mutter schlug mit der Handtasche nach Runu und verfehlte sie nur um einen Millimeter. Der Rausch von Gewalt trieb Runu vorwärts. Doch wo wollte sie hin? Wer wusste es? Wen kümmerte es? Sie nicht. Sie lief an den Straßenhändlern vorbei die Schnellstraße entlang, roch die auf Holzkohlen gerösteten Maiskolben, sah die Belpuri-Verkäufer ihre nach einem harten Arbeitstag fast leeren Körbe auf den Köpfen balancieren und ihre Tischchen aus Rattan zusammenklappen. Bei jedem Schritt bewegten sich die Steinplatten des Pflasters unter ihren Füßen. Die Leute schnauzten sie an, weil sie ihnen im Weg war. Sie hatte kein Ziel, das konnten sie an ihren Schritten ablesen. Sie aber mussten das Abendessen vorbereiten, die Purpellein erwischen, die Hausaufgaben ihrer Kinder kontrollieren. Als sich die Menge kurz lichtete, sah sie einen jungen Mann, der besitzergreifend neben einer Blechkiste auf Rädern mit folgender Aufschrift stand: Gefiltertes Trinkwasser, frisch, rein, sauber, nur 2 Rupien pro Glas. Er starrte sie an, als wäre sie verrückt, was alles in allem vielleicht sogar zutraf. Der Verkehr rauschte auf der Schnellstraße vorbei wie ein Lichtstrom. Bestimmt war ihre Mutter inzwischen zu Hause und außer sich vor Sorge. Im Geiste hörte Runu ihren Bruder Jay irgendwelche bescheuerten Methoden aus Police Patrol vorschlagen, um sie zu finden. Wahrscheinlich würden ihre Eltern auf ihn hören. Jay war nicht Runu. Jay war kein Mädchen. Sie drehte die Hände um und betrachtete die Schwielen auf ihren Fingern. Zeitstempel jedes einzelnen Wassereimers, den sie geschleppt. Jeder Aubergine, die sie in Scheiben geschnitten, jedes Hemdes, das sie gewaschen hatte. Dunkle Narben auf ihren Armen zeugten von Flammen, die ihr beim Kochen die Haut versengt hatten. Lebenslinien, die in ihre Handflächen eingekerbt waren und ihr Schicksal besiegelten. Der Wasserverkäufer kam zögernd auf sie zu. Auf der Schnellstraße rollte ein Bus vorbei, der Fahrer drückte auf die Hupe und es hörte sich an wie ein Schrei. »Hast du dich verlaufen?« fragte der Wasserverkäufer. »Was machst du hier?« »Was geht dich das an?« gab sie zurück, doch nur im Geiste. Sie drehte sich um, ging in die andere Richtung und dachte daran, dass sie genau deshalb angefangen hatte zu laufen, schnell zu laufen, weil sie nicht wollte, dass die Leute sie fragten, warum sie sich die Nase putzte oder Golgappas aß oder zusah, wie der Regen vom Himmel fiel. Kein Teil ihres Lebens gehörte ihr allein. Kein Winkel dieser Welt. Die Laufbahn war der einzige Ort, wo sie für sich war. Selbst wenn ihr 100 Augen folgten, dort gab es nur sie und den Klang ihrer Schuhe, die dumpf auf der Erde aufschlugen. »Runu!« Eine Stimme, die sich vor Unsicherheit überschlug. Dann trat Praveen ihr in den Weg. die Hände in den Taschen. Es heißt, die Kinder sind genau hier verschwunden. Du solltest auch nach Hause gehen. Sie blickte sich um und erkannte an dem umzäunten Transformator, dass sie sich auf dem Shaitani-Ada aus Jays Erzählungen befand. Etwas hatte sie hergeführt. Wut, Kummer oder ein Gefühl, das sie nicht benennen konnte. »Chalo, Runu«, sagte Praveen. »Versuch es mal mit Clairasil«, sagte sie sanft. »Vielleicht hilft es.« »Du hast nur 3«, sagte er. Und sie brauchte eine Weile, bis ihr klar wurde, was er meinte. 3 Sterne sind mehr als -100, wie bei dir«, sagte sie. Sie war erstaunt und dankbar, dass ihr Gehirn so schlagfertig gewesen war. Er sah aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Doch dann ging er. Jetzt lag der Shaitani Ada verlassen da. Das Pochen in ihren Schläfen beschleunigte sich. Auch wenn es Djinns nicht gab, die Kinder waren tatsächlich verschwunden. Sie wollte keine Nummer sein, kein Totem für die Hindu Samaj. Sie hatte Träume, immer noch. In 1 oder 2 Jahren hätte sie einen Weg gefunden, um wegzukommen von zu Hause. Doch bis dahin würde sie die stickige Einzimmerenge aushalten müssen. Aus der Dunkelheit schlängelte sich eine Männerstimme auf sie zu. »Was machst du hier?« »Weißt du, was man über junge Mädchen sagt, die sich so spät auf der Straße rumtreiben?«, fragte eine Frau. Nirgendwo im Bastille hatte man seine Ruhe. Sie hätte es wissen müssen.